Gelobt sei Jesus Christus. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gibt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Weltmissionssonntag, das bedeutet immer wieder, den Blick darauf zu richten, bin ich selbst auch missionarisch tätig? Bin ich jemand, der missioniert werden muss oder jemand, der auch das Wort Gottes weitergibt? Durch das Wort und durch die Tat. Ein Christ ist immer dazu berufen, sich innerlich vom Heiligen Geist erneuern zu lassen, aber auch immer wieder das zu tun, was ihm im Glauben möglich ist. Und das ganz Wesentliche dabei ist natürlich das Gebet, vor allem auch jetzt im Oktober wird sicherlich verstärkt und vermehrt von manchen Menschen der Rosenkranz gebetet. Und durch dieses Gebet, denken wir immer daran, werden unglaubliche Dinge bewirkt, auch in der gegenwärtigen Zeit. Wir wollen heute einmal darauf schauen, welche Orte des Gebetes oder Menschen, die tief im Gebet lebten, gibt es eigentlich hier in unserem Umland. Angefangen in Marienfried, der Ort in der Nähe von Pfaffenhofen und Ulm, den die meisten von Ihnen kennen. Damals ist Bärbel Ruß im Alter von 16 Jahren im Jahre 1940 durch den Wald gewandert und hat dabei gebetet. Und da begegnete sie einer Frau. Sie wusste aber nicht, wer es ist. Und diese Frau lehrte sie den Immaculata-Rosenkranz 1940, also während des Zweiten Weltkrieges. Und sie hat mit anderen darüber gesprochen, aber niemand kannte diesen Rosenkranz. Sie war richtig verwundert darüber. Aber er verbreitete sich immer mehr. Der Immaculata-Rosenkranz, der eine solche große Bedeutung auch für unser Land haben sollte. Durch deine unbefleckte Empfängnis, rette uns, schütze uns, leite uns, heilige uns, regiere uns. Bärbel Ruß hat erst 5 Jahre oder 6 Jahre später, ist sie wieder dieser Frau im Wald begegnet. Alles hat damals seinen Anfang genommen und der damalige Ortspfarrer Martin Humpf hat dann diese Kapelle gebaut, diese Schönstadtkapelle. Dann das Heiligtum zu Ehren der Mutter Gottes. Er, wie auch Direktor Josef Fickler und Direktor Clemens Maria Henkel, waren fest von der Glaubwürdigkeit und dem, was sie gesagt hat, überzeugt und sind dafür eingestanden. Wenn wir dann ein Stück weitergehen, wir würden mit dem Auto runterfahren, ich sage mal Richtung Memmingen, und fahren über die Landstraßen, dann würden wir am Kloster Rockenburg vorbeikommen und 2 Kilometer weiter nach Meßhofen. Und dort in der Nähe steht die Wannenkapelle. Was hat es mit dieser Kapelle auf sich? Liebe Christen, damals im 17. Jahrhundert, als die Schweden hier im Land wüteten, viele Menschen ermordeten, Bauernhöfe angezündet haben, mussten viele, die in den Klöstern waren, um ihr Leben bangen. Und so haben die verbleibenden Mönche dort das Kloster verlassen, bis auf einen, Franz Susert. Er hat sich als Bauer verkleidet und ist den Gläubigen zur Seite gestanden. Aber es hat ihn jemand verraten. Da haben die Schweden ihn gefangen genommen und zogen hinaus zum Wannenberg in der Nähe von Meßhofen, um ihn dort aufzuhängen. Zuvor aber erschien ihm die Mutter Gottes und sagte, du wirst überleben und du wirst sogar Abt des Klosters werden. Sie haben ihn dort an einem Baum, an einer Eiche aufgehängt, aber das Seil zog nicht zu, weil die Mutter Gottes ihm zu Hilfe kam. Und einer der schwedischen Soldaten ritt nochmal zurück und schnitt das Seil ab, ohne zu wissen, ob er noch lebt oder nicht. aber er war am Leben. Und er wurde dann im Jahre 1661 Abt des Klosters von Rockenburg. Die Mutter Gottes hat dort tatkräftig gewirkt. Und später hat man eine Kapelle dort erbaut, wo viele Wallfahrer hinkommen. Und vorne im Altarbereich befindet sich dieses Deckengemälde, das von dieser Geschichte berichtet. Fahren wir 20 Kilometer weiter, liebe Christen, dann kommen wir nach Pless, wo ich 14 Jahre Pfarrer war. Und dort befindet sich die bekannte Kreuzkapelle. Es war wieder das Jahr 1661, als ein Familienvater, dessen Sohn erblindete, der war 5 Jahre. Und er kam aus Dettingen, auf der anderen Seite der Iller, von Baden-Württemberg. Und er wollte zu einem Verwandten, zu einem Art Bader, der halt damals alle möglichen Dinge tat, Haare schnitt, Zähne zog und die Leute halt behandelte, wo es fehlte, so gut es ihm möglich war. Er ritt an Bless vorbei und ungefähr einen guten Kilometer außerhalb von Bless befand sich ein Lothringer Kreuz. Das heißt ein Kreuz mit 2 Querbalken. Das haben damals die Kartäusermönche dort aufgestellt, die in Buxheim stationiert waren. Und weil das Kreuz in einem so schlechten Zustand war, ist bereits ein Teil von diesem Querbalken vom unteren abgebrochen und lag am Boden. Der Vater reitet mit seinem Sohn auf das Kreuz zu, eigentlich auf dem Weg nach Boos, und da sagt wenige Meter vor dem Kreuz der Bub, der bis zu diesem Zeitpunkt blind war: Papa, schau das Kreuz. Papa, schau das Kreuz. Und er sagte, kannst du es wirklich sehen? Und er sagte, ja, da liegt was auf dem Boden. Und er fragte ihn, siehst du auch in Fellheim das Schloss? Und er sagte, ich sehe es. Und er wusste, der Bub wurde jetzt vor diesem Kreuz, das schon mürbe und zerbrochen war, sehend. Er stieg ab, kniete nieder und dankte dem Herrn und hat als Versprechen gegeben, ich werde dort ein neues Kreuz errichten lassen. Aber er tat es nicht. Er hielt sein Versprechen Gott gegenüber nicht. Und da wurde 5 Jahre später seine Tochter blind. Und da erinnerte er sich, ich habe mein Gelübde nicht erfüllt. Und er ging wieder mit dem Kind, mit der Tochter, zu dem Kreuz, kniete nieder und betete. Und auch dieses Kind wurde sehend. Daraufhin ging er zum Ortspfarrer, hat ihm das erzählt und gesagt, er würde gerne ein neues Kreuz errichten lassen. Aber der Pfarrer damals sagte, nein, das ist ein Kreuz vor dem Wunder geschehen. Wir wollen es herrichten, ein kleines Dächlein drüber machen und es erhalten. Und das sprach sich rum und immer mehr Menschen kamen nach Bless zu dem wundertätigen Kreuz und beteten davor. Man hat dann eine Kapelle erbaut zu Ehren des Heiligen Kreuzes und hat genau an dieser Stelle in der Kapelle hinein, wo das Kreuz vorher stand, es auch dort hineingestellt. Es befindet sich dort im Hochaltar. Später, im Jahre 1972, hat der heiligmäßige Mesner von Fellheim, Max Haaf, ist er mit 2 Ministranten und dem Kreuz dorthin gezogen, hat den Rosenkranz gebetet, in der Kapelle einen gebetet und zog wieder dann zurück. Und dann hat er die Inspiration bekommen, dort eine Wallfahrt zu beginnen. Und so begann 1972 die Wallfahrt zum Heiligen Kreuz, wo jeden Monat von Mai bis Oktober stattfindet und eine große Bedeutung in der Region und weit darüber hinaus gefunden hat. Auch Maria Schrägle mit ihren wunderschönen Liedern, die sie alle von der Mutter Gottes eingegeben bekommen hat, Nachtzimmer, hat so viele Dankandachten dort schon begleiten können. Liebe Christen, wir gehen weiter nach Memmingen, Benningen. Dort steht die Riedkapelle. Die Riedkapelle, liebe Christen, erinnert an ein Ereignis aus dem Jahre 1215 und 16, wo damals eine Hostie geschändet wurde und aber auch dann zahlreiche Wunder später geschehen sind. und diese Hostie dann als hohes Gut verehrt wurde. Das ist eine eigene Geschichte, die möchte ich jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber die Riedkapelle wurde zu einem wichtigen Ort des Glaubens und der Mission und des Gebetes. So, und wenn wir jetzt im Auto runterfahren von Memmingen Richtung Wangen-Lindau, kommt die Autobahnausfahrt Eichstätten. Und in Eichstätten lebte Anna Hähnle. Am 18. November 1871 wurde sie dort in diesem Haus geboren. Im Alter von 13 Jahren hatte sie die erste heilige Kommunion empfangen. Und kurz darauf hatte sie ein mystisches Erlebnis. Engel zeigten ihr verschiedene Gegenstände oder Dinge. Eine Harfe, einen Blumenstrauß, unter anderem auch die Dornenkrone. Und sagten zu ihr, sie solle wählen. Es wird für ihr Leben wichtig werden. Und sie, die ganz tief schon im Glauben war und Jesus über alles liebte, entschied sich für die Dornenkrone. Kurz darauf wurde sie gelähmt und konnte von diesem Zeitpunkt an dann nicht mehr gehen. Aber es blieb nicht dabei, sondern sie bekam die Wundmale Jesu Christi. Stellen Sie sich vor, 66 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, hatte sie die Wundmale Jesu. 33 Jahre sichtbar und 33 Jahre unsichtbar. Jeden Freitag von 12 bis 15 Uhr erlebte sie das Leiden und Sterben Jesu Christi an ihrem eigenen Leibe. Sie hatte viele, viele Visionen, Ekstasen. Und interessant, bei zahlreichen Visionen konnte sie knien und stehen, sonst nicht. Anna Hähnle war damals weit bekannt, weil es dort viele Ereignisse gab in diesem Haus, die unmittelbar mit ihr in Verbindung standen. Vor allem in der Heiligen Nacht wird immer berichtet in Anwesenheit vieler Menschen, einmal war auch ein Priester dabei, wie plötzlich eine heilige Kommunion in der Wohnung geflogen kam, so wie damals in Garabandal bei einer der Seherin. Der Priester konnte das gar nicht glauben und sagte zu Anna, Anna, darf ich Sie anfassen? Und sie sagte, nehmen Sie doch. Und er nimmt die Kommunion, hält sie in den Fingern und kann es gar nicht glauben. Und da fängt die Kommunion zu bluten an. Und das Blut läuft ihm über die Finger und auf die Stola. Und er sagt sie, geben Sie mir doch die Kommunion, bevor der Herr verblutet. Viele solche Dinge hat Anna Hähnle erlebt. 66 Jahre hat sie unglaubliches Leiden getragen, wie Anna Schäfer in Mindelstetten, so Anna Hähnle in Eichstätten, bis zu ihrem Tod im Jahre 1950. Gehen wir weiter, liebe Christen, fahren wir nach Leutkirch von Eichstätten. Dort lebte Anni Angele, die vielleicht vielen von Ihnen noch bekannt ist. Als Kind hatte sie bereits schwere Magenleiden und Operationen. Es wurde ihr der gesamte Magen entnommen, die Galle. Sie hatte schwerste Tuberkulose und ist daran erblindet. Anni Angele, eine Sühneseele, zu der die Mutter Gottes oft sprach. Und dann wurde sie mitgenommen auf einer Wallfahrt nach Lourdes im Jahre 1976. Und während der Bischof mit der Monstranz vor ihr stand und sie segnete, sie war vorne in der ersten Reihe, spürt sie ganz klar die Gegenwart Jesu, obwohl sie es nicht sehen konnte. Sie spürte, der Herr ist vor mir. Und er segnet sie und in diesem Moment bekommt sie eine Heilung im gesamten Magenbereich und im Gehen. Sie konnte dann selbst nach Hause gehen, in das Hotel mit den anderen, und hat zum ersten Mal nach zig Jahren ganz normal gegessen wie die anderen. Die konnten das gar nicht glauben, weil sie sonst nur von Tee oder Gemüsesuppe lebte. Sie hat alle Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, alles eingenommen. Von diesem Zeitpunkt war sie vollkommen geheilt, obwohl sie nie einen Magen hatte. Im darauffolgenden Jahr, am 11. Februar, am Fest der Mutter Gottes von Lourdes 1977, wird sie zu Hause vollkommen von ihrer Blindheit geheilt. Eine große Zeugin des Glaubens und Beterin des Rosenkranzes. Fahren wir weiter von Leutkirch nach Meratshofen, liebe Christen. Ich denke Ihnen allen bekannt, der bekannte Segenspfarrer Augustinus Hieber, verstorben am 4. Januar 1968 im Rufe der Heiligkeit. Wie vielen Menschen durfte er helfen durch Wort und Tat, durch sein Gebet, durch seinen Segen? Und wie viele Menschen hat er ermutigt, den Rosenkranz zu beten, zu glauben, dass sie selbst zu Glaubenszeugen geworden sind? Und noch vor seinem Tod sagte er: Es wird nach meinem Tod ein sichtbares Zeichen geben. 4 Jahre später, im Juli 1972, war auf dem Grundstück jenes Bauern, der Pfarrer Hieber in allem geholfen und unterstützt hat, von seinem Sohn ein Rasenkreuz entdeckt. Bis heute ist dieses Rasenkreuz eingelassen in den Boden und viele Besucher kommen dorthin und beten davor. Immer wieder erleben auch Menschen auffallende Hilfe. Jeden Sonntag wird um 14 Uhr dort am Rasenkreuz der Rosenkranz gebetet. Fahren wir weiter, liebe Christen, und kommen nach Wickratsbad. Kommen hier an diese große, wunderbare Gebetsstätte. Da müssen wir aber eines wissen: Wie hat es damals begonnen? Begonnen hat es doch mit den Eltern von Antonie Rädler. Als die Mutter Rädler, ich habe es schon in einer Predigt gesagt, aber ich möchte es wieder wiederholen, um es in Erinnerung zu rufen, war eine tiefgläubige Frau, die aus einer Wirtschaft in Niederstaufen stammte und mit dem Viehhändler Herr Rädler verheiratet war. Die beiden haben viel gebetet. Es wird oft berichtet, dass Herr Rädler, wenn er unterwegs war beim Viehhandeln, den Rosenkranz betete. In einem Zimmer ihres Hauses unten, dem Haus neben dem Käseladen, dort wohnten sie, hatten sie eine kleine Lourdeskapelle, die sie zur Hochzeit geschenkt bekamen, aufgestellt und eingerichtet, wovor sie immer wieder beteten. Und dann im Jahre 1903, als sie nach der Geburt eines weiteren Kindes, Antonie war damals 4 Jahre, äußerst krank wurde, hatte sie das Gelübde gemacht: Wenn ich gesund werde, werden wir jeden Abend um 19 Uhr in Wickratsbad den Rosenkranz beten, mit allen Angestellten. Was ist geschehen? Die Mutter ist immer schlimmer geworden, immer kränker geworden und sie starb. Die Angestellte, eine Ordensschwester, holt die Kinder herein und sagt zu den Kindern: Gebt der Mutter das Weihwasser, sie ist gestorben. Dann geht sie hinunter in den Laden, der heute noch existiert. Zwar nicht, der ist nicht geöffnet, aber der ist noch in einem Raum vorhanden. Geht hinein und sagt: Herr Rädler, kommen Sie bitte. Dann sagt er: Was ist los? Ihre Frau ist gestorben. Er sagt: Das kann nicht sein. Doch. Und was tut er? Er geht hinauf in diese Kapelle. Mir wird nichts berichtet, dass er bei der Mutter war zuerst, bei der Frau, sondern er ging gleich in der Kapelle und kniete nieder und flehte die Mutter Gottes inständig an: Mutter Gottes, gib mir die Frau zurück. Gib uns die Mutter zurück. Wir haben so viel gebetet. Das kann nicht sein, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und er berichtete später unter Tränen, so sagte es Antonio, habe die Mutter Gottes ihr Haupt geneigt. Darauf steht er auf, gibt so Kusshändchen der Mutter Gottes, geht in das Zimmer der toten Frau, sicherlich schon eine ganze Zeit vergangen, nimmt die Frau, schüttelt sie und sagt: Mutter, Mutter, wach auf. Aber sie wacht nicht auf. Die Schwester sagt: Herr Rädler, hören Sie auf, Sie sind verrückt geworden. Ihre Frau ist tot, aber er wieder, Mutter, Mutter, wach auf. Und auf einmal fängt sie zu atmen an. Sie schlägt die Augen auf und sagt nur Hunger. Sie holen Milch, geben ihr etwas Milch. Die Mutter wird gesund und lebt noch über 40 Jahre. Und haben angefangen, hier in Wickratsbad, unten in ihrem Haus, mit allen Angestellten, den Metzgersleuten, den Hausangestellten, jeden Tag um 19 Uhr eine Stunde zu beten. Liebe Christen, das ist der Anfang der Gebetsstätte Wickratsbad. Wohlgemerkt, im Leben der Eltern, die so viel gebetet haben, Antonia natürlich später, die selbst im Jahre 1923 an der spanischen Grippe schwerst erkrankt ist, wo man mehrere Ärzte aufgesucht hat. Und zum Schluss brachte man sie nach Bad Wörishofen und da sagte man, holen Sie Ihre Tochter ab, sie kann nur noch sterben. Und sie wurde heimgeholt und am Abend sagte sie zur Mutter Gottes, Mutter Gottes, ich freue mich auf den Himmel, auf dich, auf deinen Sohn. Aber wenn du mich noch brauchen kannst, dann muss ich gesund werden. Später berichtete sie Pater Johannes, in jener Nacht sei die Mutter Gottes zu ihr gekommen, habe ihr die Hände aufgelegt und sie war geheilt. Wir haben hier in Wickratsbad eine Totenerweckung und eine Heilung in der Familie Redler. Durch das intensive Gebet, liebe Christen, weil Gott eben einen Plan mit dieser Menschen vorhatte. So hat alles begonnen. Und so haben wir wichtige Orte und Menschen, die oft viele Schwierigkeiten hatten, viele Probleme, aber die weitergegangen sind im Glauben, weitergegangen sind mit dem Herrn und der Mutter Gottes und die durch das Gebet so vieles bewirken konnte. Und das müssen wir uns merken. Durch das Gebet, vor allem durch das Rosenkranzgebet, sind wir Missionare, sind wir Menschen, die im Glauben vorangehen. Und all jene, von denen ich jetzt gesprochen habe, dürfen uns vom Himmel aus mit der Königin des Rosenkranzes, unserer lieben himmlischen Mutter Maria, begleiten. Amen.